Pfingstengemeinde nach meiner Bekehrung in der Schweiz, in der FEG und hier in Deutschland dann eben Evangelische Gesellschaft, Landeskirche, Gemeinschaft. Liebe Freunde, das hat sich abgespielt wahrscheinlich in New York. Ich habe den Baptistenprediger gefragt, wo war das? USA ist ja schließlich ein großes Land. Er wusste es auch nicht mehr genau. Es war Folgendes. Da hatte ein Pastor sehr gute Beziehung zur Gefängnisleitung, wahrscheinlich eben in New York. Und seine eigene Gemeinde war ganz in der Nähe vom Gefängnis, hatte am Vormittag Zeit und ab und zu durfte auch zu den Gefangenen sprechen, praktisch predigen. Und weil er genügend Zeit hatte, spazierte er rüber und schaute sich den Raum an, wo dann die Gefangenen sich versammelten. Und da waren vorne zwei Stühle und die waren mit schwarzen Tüchern umhangen. Da fragte er den Gefängniswärter, was bedeutet das? Da sitzen die, die morgen hingerichtet werden. Er ging zum Gefängnisdirektor. Ja, das sind die Todeskandidaten. Dann sagte er, entschuldigt mich. Ging zurück in sein Arbeitszimmer. Er hatte eine Predigt vorbereitet nach dem Motto, seid nett zueinander, vergebt einander, ertraget einander. Er wollte sie zu besseren Staatsbürgern machen. Und dann merkte er, es geht um Leben oder Tod. Er holte sich ein Blatt Papier, machte sich Notizen, schmiss sie wieder weg, ging auf die Knie, sagte, Herr, gib mir eine Botschaft. Und liebe Freunde, wahrscheinlich werde ich hier nur dieses einzige Mal predigen. Und was ist dann das Entscheidendste? Wer kann garantieren, dass er nächste Woche noch unter den Lebenden ist? Der Tod ist eine Supermacht. Weiß jemand, wie das erste Buch der Bibel aufhört? Das Buch Genesis, das Buch der Anfänge, wo alles gut und schön war. Und dann kommt die Großmacht der Sünde in 1. Mose 3 in diese vollkommene Schöpfung. Und wie hört es auf? Mit einem Sarg. 1. Mose 50, Vers 26. Josef war 110 Jahre alt, als er starb. Und man salbte ihn und legte ihn in einen Sarg in Ägyptenland. Und das ist die Endstation. Deine und meine zukünftige Adresse. Und ohne die Auferstehungshoffnung dieser Welt, ein riesiger Leichenzug, über mehrere Stationen geht es zum eigenen Grab, ein kosmischer Friedhof, angefüllt mit Hekatomben von Leichen. Und das letzte Buch der Bibel beginnt mit dem, der den Sarg überwunden hat. Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 und 18. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Hades und des Todes. Da sehen wir auch die einmalige Einheit der Heiligen Schrift. Und liebe Freunde, also ich kam 68 zum Glauben und wohnte damals noch in Wien. Man merkt manchmal noch meine Geburtsfehler, nicht? Die Wiener reden so breit. Ich habe versucht, das zu bekämpfen, aber das sitzt manchmal sehr tief. Und da fiel mir ein Artikel in die Hand, als ich noch jung bekehrt, im Stern, der damals allerdings, als ich mich bekehrte, gab es keine nackten Frauen zu sehen auf den Illustrierten. Da sagte mir ein junger Mann, der heute 40 ist, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also ich bin Zeitzeuge eines Wertewandels, der ist phänomenal. Und da stand ein Artikel von Johannes Lehmann, einer der Übersetzer von NT 68, einer der vielen Widersprüche der Bibel sind die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Naja, hier steht jemand, der glaubt, dass die Widersprüche nicht in der Bibel sind, sondern in den Herzen der Menschen. Ich bin Anhänger von Spurgeon, also nicht nur mit dem berühmten Satz, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du was Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du was Wahres predigst, ist es nicht neu. Aber hier ein Zitat von Spurgeon. Ich glaube, dass es von Anfang bis zum Schluss keinen einzigen Fehler in den Urschriften der Bibel gibt. Wenn ich nicht an eine Fehlerlosigkeit des Buches glaubte, hätte ich lieber keine Bibel. Also ähnlich bei mir, gerade vom naturwissenschaftlichen her, denkt man ja antithetisch, wenn es einen Fehler gibt, dann, wie Wester sagte, könnten es auch Tausende sein. Also habe ich nachgeschaut und ich kam zu einem doppelfältigen Ergebnis. Ich habe mir angeschaut die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Ein doppeltes Ergebnis. Erstens, es ist kein Widerspruch. Zweitens, es ist eine Botschaft. Und liebe Freunde, jetzt muss ich doch noch etwas erwähnen. Ich pflegte zu sagen, Hannes Lehmann hat mit Theo Lehmann nichts zu tun. Ich nehme an, ihn kennen die meisten. War der bekannteste Jugendpfarrer in der DDR. Tausende Zuhörer in Chemnitz. Und wir sind inzwischen gute Freunde geworden. Und dann sagte mir Theo Lehmann, das war sein Bruder. War hochbrillanter Kopf, konnte für so Fernsehsendungen und Radiosendungen brillant Beiträge bringen, hat auch Bücher geschrieben, das Geheimnis des Rabbi J. Er hat durch das Theologiestudium seinen Glauben verloren. Ich habe es noch wörtlich im Ohr, wie Theo Lehmann sagte, das hat seinen Vater, der war Missionar in Indien. Theo ist in Indien gezeugt worden, aber in Dresden auf die Welt gekommen. Und sein Bruder ist noch in Indien auf die Welt gekommen. Das hat seinen Vater schwerst getroffen. Und schrieb dann dieses Buch, Das Geheimnis des Rabbi J. Jesus war ein Essener Mönch und so weiter. Und hat den Glauben von Tausenden zerstört. Und der andere Sohn hat Tausende für den Herrn gewonnen. Das soll einer mal verstehen. Da ist man fast fassungslos. Er sagt, sein älterer Bruder ist so gestorben, auch sein jüngerer. Er ist jetzt 85 Jahre alt, wartet auf sein Ende. Also, es ist schon bewegend, ich habe keine Kraft mehr. Ich war dann etwas besorgt, wir haben vorgestern wieder telefoniert, oder war es am Donnerstag, und no, sagt er, mir geht's gut und so weiter, aber sein Leben hängt nur noch so an einem Bypass, alle anderen sind verstopft. Na gut, das am Rande. Ich schaute mir wegen dieser Bemerkung eben die letzten Worte Jesu an und wir lesen bei Matthäus, wie der Herr laut rief, Eli, Eli, lama sabachthani. Also wir kennen das, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Felsen des Atheismus ist nicht die Naturwissenschaft. Die kriegen inzwischen Schweißperlen, wenn sie erkennen, welch eine fantastische Komplexität und Mega-Intelligenz auch in der einfachsten Zelle verschlüsselt ist. Dadurch, dass man immer mehr Mikroaufschlüsse machen kann, sie merken, das ist, das Universum vibriert mit Intelligenz. Wenn die Evolution sagt, im Anfang war der Zufall, also der Unintelligenz. Und der Zufall schuf Himmel und Erde. Aber der Fels des Atheismus ist die Frage des Leids. Wie lässt Gott es zu? Und als vorsichtige Antwort diese Frage hat eigentlich der Herr subsumiert am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann steht bei Matthäus, er schrie abermals laut und verschied. Bei Markus steht genau das Gleiche. Der laute Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15. Und dann er schrie abermals laut und verschied. Den Inhalt des zweiten Rufes, den verrät uns Lukas. Da heißt es, er rief mit lauter Stimme, steht ausdrücklich, Megalephone, lauter Stimme, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und dann gab er seinen Geist auf. Und Johannes berichtet nicht, was Jesus laut gerufen hat. Johannes war der einzige Jünger, der vor dem Kreuz stand. Und er berichtet, was Jesus gesagt hat. Womöglich mit schwacher, womöglich schon mit sterbender Stimme. Meiner Erkenntnis nach, dem er laut gerufen hatte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ein Wort im Griechischen, der Tetelestai. Es ist vollbracht. Leise gesprochen. Und ich mache hier jetzt eine Klammer auf. Ich hoffe, wir wissen alle, warum wir vier Evangelien haben. Wir werden ja durch den Islam immer mehr in Frage gestellt. Die erklären, wir haben die Fälschung, sie haben das Echte. Und da hat man irgendwie so gewürfelt und dann kam die Zahl 4 und deswegen haben wir 4 Evangelien. Eine andere Frage, ich sehe hier keine Uhr. Und ich habe das Charisma der Länge und der Geschwindigkeit. Mein Vater hat gesagt, Alexander, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Ich habe gesagt, darfst du mir winken? Also wenn sie so aufspringt und so, dann wisst ihr, was das bedeutet. Also hier gibt es keine Uhr, nicht? Also habt ihr eine Falltür eingebaut, falls man zu lange predigt? Und den Redner voller Grausen sah man in die Tiefe sausen. Also muss ich mir eine Uhr herlegen, weil sonst... Na danke, ich habe jetzt meine eigene... Na gut, aber da sieht man es digital. Gut. Und, oder steckt man so weg. Also diese 4 Evangelien, das hat mich fasziniert einfach. Ich hoffe, dass da etwas überspringt. Das hat ja einen ganz tiefen Sinn. Das sind die 4 Grundcharaktere Jesu. Und Matthäus schildert den König, Markus den Knecht, Lukas der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Und es gibt keine größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Schönheit, in einer Einmaligkeit, in einer Schlichtheit harmonisiert. Da haben Weltmenschen gesagt, das kann man nicht erfinden. Das ist einfach genial. Und Matthäus hat die ganz typische Königsstruktur. Wir kriegen diesen Blickwinkel vorweg, Matthäus 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Und jeder König hatte seinen Herold, Johannes der Täufer, tut Buße, das Himmelreich ist nahe gekommen. Liebe Freunde, jetzt ganz aktuell, wir wüssten, angenommen, der Herr käme nächste Woche, was müssten wir in Ordnung bringen? Wenn der König kam, hat man die Stadt geschmückt. Wie schmücken wir uns geistlich? Gewöhnlich, indem wir Buße tun. Was ist vor einem heiligen Gott nicht in Ordnung? Ja, und dann der König wird auf die Probe gestellt, die Versuchung Jesu, Matthäus 4. Und jeder König gibt ja neue Gesetze bekannt. Und die Königsproklamation ist die Bergpredigt. Das haben wir deswegen nur in dieser Form bei Matthäus. Nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden. Kein Vers von seiner Himmelfahrt. Warum? Er wird hier auf Erden sichtbar im tausendjährigen Reich herrschen. Markus, kein Geschlechtsregister. Das ist uninteressant, wer ein Knecht ist. Wir haben nur 4 Gleichnisse. Ein Knecht soll arbeiten, nicht reden. Nur eine längere Rede, Markus 13, die Wiederkunftsrede. Aber 41 Mal das Wort Eutis oder Eutios, das heißt und alsbald. Also der Knecht ständig sozusagen in Aktion. Und wenn wir wissen, wie Jesus gelebt hat, Markus. Die großen Reden Jesu, der König hat etwas zu sagen, Matthäus. Wir haben 5 große Reden bei Matthäus, die stehen in Beziehung zu den 5 Büchern Mose, weil die Juden diesen starken Bezug eben zum Gesetz des Mose haben. Und weil die Juden die Schrift kannten, ist ein Schlüsselvers bei Matthäus, damit die Schrift erfüllt werde oder wie der Prophet sagt. Lukas, der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Also Matthäus schreibt für die Juden, Markus für die Römer, Lukas für die Griechen. Das waren die 3 großen Kulturkreise. Die Griechen suchten ja den idealen Menschen. Dieser Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Offiziell geht es auf Protagoras zurück, aber das ist ein zutiefst griechischer Satz. Und wir haben jetzt also genau in diesem Sinne heutige Rechtsprechung. Nicht irgendeine göttliche Autorität funkt uns dazwischen, sondern was eben der Mensch als normal empfindet. Das wird heute legalisiert. Naja, und Johannes Gott, es beginnt mit dem Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Hört auf, Johannes 20, mit dem Bekenntnis des Thomas, mein Herr und mein Gott. Und da stehen diese Ich-Bin-Sätze. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens und so weiter. Also göttlich. Und das ist die eine Seite. Also von daher auch näher in die Evangelien einzusteigen, ist schon auch faszinierend. Und der andere Blickwinkel der Evangelien ist, es beschreibt die vier grundlegenden Opfer. Und deswegen haben wir die verschiedenen letzten Worte Jesu herausgegriffen. Matthäus schildert das Sündopfer, Markus das Schuldopfer, Lukas das Friedens- oder Dankopfer und Johannes das Brandopfer. Und dementsprechend haben wir letzte Worte Jesu von göttlicher Fügung durch den Geist Gottes eben herausgegriffen. Man hat das Sünd- und das Schuldopfer außerhalb des Lagers verbrannt, der Herr weiß sich als der Verworfene und deswegen dieser laute Ruf, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Dank- oder Friedensopfer, da war die Gemeinschaft hergestellt, das war auch ein gemeinsames Essen. Essen ist immer Bild für Gemeinschaft. Man möchte nicht zu Tisch sitzen bei jemandem, den man ablehnt oder gar hasst. Kennt ihr das? Schmeckt einem das Essen nicht. Essen ist ein Bild für Gemeinschaft. Das ist also die Gemeinschaft wiederhergestellt. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und das Brandopfer, da wurde alles verbrannt. Ein Bild für Hingabe. Und das letzte Wort Jesu, nicht gerufen, Tetelestai. Bezahlt. Es ist vollbracht. Und liebe Freunde, jetzt als geistliche Anwendung, wenn man weit weg vom Kreuz bleibt und das Kreuz demütigt den Menschen. Hier steht jemand, der in seinen Augen in Ordnung war. Ich galt als Tugendbold. Weniger aus innerer Überzeugung, mehr aus Mangel an Gelegenheit. Ich hatte nichts mit Alkohol und Zigarette zu tun. Droge war unbekannt. Das Wort Rauschgesichtig war damals an Negativen nicht zu überbieten. An den Wochenenden meistens studiert. Als Student gewöhnlich die besten Noten. Also Prachtexemplar der menschlichen Rasse. Und habe dann als ehemaliger Atheist nach so einem religiösen Gebetserlebnis den Leuten erzählt, wie ich vom Atheisten zum Christen wurde, bei einer Konferenz von Operation Mobilisation 1968 in Belgien, vor circa 400 jungen Leuten. Naja, und dann predigte der Leiter George Werver völlige Hingabe. Und mich hatte die Botschaft gar nicht so getroffen, aber dann sagte er, wer diesen Schritt tun möchte. Er hat zum Glück keine Kompromisse gemacht. Er hat überhaupt nicht den schmalen Weg verbreitet. Er hat fast gnadenlos das Kreuz hingestellt. Ihr nennt euch Christen. Ihr glaubt, dass Gott für euch gestorben ist. Lebt ihr wirklich danach? Aufgefordert, brecht alle Brücken ab. Und dann kam die Einladung, wer möchte diesen Schritt tun? Der soll sich von seinem Sitz erheben. Und da wusste ich saß da ganz hinten in der Versammlung, Alexander, jetzt bist du gemeint. Und da begann ein unerhörter Kampf in meinem Herzen. Und da begann mir Gott etwas, wo ich etwas in die Gegenwart Gottes kam. Ich sage bewusst etwas, die ganze Gegenwart Gottes kann ein Mensch nicht ertragen. Die fromme Maske runterzunehmen und liebe Freunde, das war nicht schön. Nach außen hin schien alles in Ordnung. Und da kannte ich, es ist aus. Ich habe mich betrogen. Ich bin verloren, habe sämtliche Gebote Gottes übertreten. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, weiß das sofort. Und liebe Freunde, ich glaube diesen Satz aus eigener existenzieller Erfahrung, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir sind nach außen in den Tugendbold, aber Gott sieht das Herz an. Mein Bruder war ein Playboy, der verkehrt in den reichsten Familien Wiens. Und er hat mir erzählt, was sie da bei ihren Partys getrieben haben, mit Alkohol und mit Mädchen. Habe ich mich nach außen hin sehr empört, mit dem Herzen sehr bedauert, dass ich nicht dabei war. Ja, so sind wir. Und mit diesem Herzen stand ich vor Gott. Und damals habe ich etwas erkannt, was man vorher so als Art Formel sagte, Jesus starb für mich, Jesus starb für mich. Und da war die Frage Gottes an mein Herz. Ich habe nichts gehört oder gesehen. Ich sage es einfachheitshalber so. Alexander, du gehörst nicht mehr. Du lebst dein eigenes Leben mit frommem Deckmantel. Du schützt Erlebnisse vor, du bist nie zum Kreuz gekommen. Ich liebe dich, habe mein Leben für dich gegeben. Willst du mich, ja oder nein? Und wir kennen den Satz, wer sein Leben lieb hat, der wird es verdienen. Und ich liebte mein Leben. Ich hatte Haus, ich hatte Geld, ich hatte Auto, Erfolg als Student. Ich brauchte keinen Erlöser. Und da war das blutige Kreuz und ich dachte mir, ja, wenn du ganze Sache machst, musst du da ins Kloster gehen. Als Österreicher denkt man so. Und diese großen Gesichter waren nicht besonders attraktiv, milde gesagt. Und ganz zum Schluss, und weil eben auch andere für mich gebetet haben, war die Erkenntnis, nein, wenn jemand bereit war, derartig für dich zu sterben, der liebt dich doch. Warum hast du Angst? Ja, und da stand ich ganz zum Schluss auf. 4. August 1968. Und ich kann das genau erinnern, als ich da aufstand, ist etwas zerbrochen. Ich ging hinaus und am Ende saß ein junger Mann, der hat bitterlich geweint. Ich habe äußerlich nicht geweint, aber innerlich war ich zersägt. Und ist das möglich? Gott hat dich wirklich so geliebt. Es ist ein Unterschied, das zu hören oder mit dem eigenen Herzen zu erkennen. Jesus ist tatsächlich für dich gestorben und das hatte nicht mehr bedeutet als ein frommes Theater. Es hat sich nach außen hin so gut wie nichts geändert. Ich musste nicht gestohlene Gegenstände zurückbringen. Ich war kein Freund der Lüge und so weiter. Aber eines war anders. Auf einmal war die Bibel lebendig, begann Tag und Nacht darin zu lesen. Aufgesogen wie ein Schwamm. Ich war ja als Student noch gewohnt, etliches auswendig zu lernen. Und also zurück, wenn man weit weg vom Kreuz bleibt, sich nicht vor Gott als Sünder erkennt und bekennt, es demütigt. Und liebe Freunde, ich darf euch sagen, hätte mir mehr 5 Minuten vor dieser Predigt gesagt, Alexander, bist du gerettet? Bist du wiedergeboren? Ich kannte die Begriffe. Ja, ich habe sie erlebt. Und wenn, hat man gedacht, na, so schlimm wird es schon nicht sein. Also hier steht niemand, der einen Deut besser ist. Und wenn man den Mut hat, zum Kreuz zu kommen, und das ist demütigend, wenn man weit weg bleibt, dann sieht man nur ein schreckliches Ende eines Menschen. Die Kreuzigung war ja die grausamste Hinrichtungsform. Ein römischer Bürger durfte nicht gekreuzigt werden. Und dann gibt es keinen Sinn. Und wie viele haben diesen Ruf Jesu aufgegriffen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und gesagt, Jesus ist doch an seiner eigenen Mission gescheitert. Und heute wird ja auch ganz offen zum Beispiel schon der Sühnetod Jesu diskutiert. Ist das wirklich so auszulegen? Ist das nicht eine Schlachthaustheologie? Und der Mega-Erfolg, die Hütte von Paul Young hat in einer Radiodiskussion ganz offen zugegeben, er lehnt den stellvertretenden Sühnetod Jesu ab. Und hat ein Buch geschrieben, ein neues Lies, We Believe About God, Lügen, die über Gott glauben. Es ist eine Lüge, der Menschen sagen, dass sie sich bekehren sollen. Der Geist Gottes ist in einem Menschen. Also es steht da als Ärgernis und Torheit. Und übrigens, das ist das einzige Mal, dass der Herr seinen Vater angesprochen hat als Gott, als Eli. Er nennt ihn über 100 Mal Vater, ich glaube 27 Mal mein Vater. Aber hier kam das Allerschlimmste. Sünde heißt Trennung. Und dann zog sich diese Einheit, die seit Ewigkeit existierte, dass hier 3 Personen ein Gott sind, völlig eins sind. Da trat hier eine Dunkelheit ein. Und das war das Allerfurchtbarste. 3 Stunden lang von dem Vater getrennt. Für uns ist das kein Problem. Epheser 4. Wir sind fremd geworden, dem Leben, das aus Gott ist. Sie ergeben sich der Unzucht, treiben jegliche Unreinheit voller Gier. Ihr Verstand ist verfinstert. So schildert Paulus den Menschen. Das war letztlich auch Alexander Seibel. Für ihn war es das Allerfurchtbarste. Aber wenn man den Mut hat, zum Kreuz zu kommen, also jetzt nicht nach Jerusalem pilgern. Wer war übrigens schon mal in Jerusalem? Hände hoch, also kein Überfall. Und war dem Gartengrab, ist lieblich, aber eben leider nicht das Grab Jesu. Stammt aus der Königszeit und Das Grab Jesu war ein neues Grab. Also nicht nach Jerusalem pilgern ist damit gemeint, sondern wenn man den Mut hat, sich vor Gott als Sünder zu erkennen und bekennen, vernimmt man eine andere Stimme. Nicht laut. Aber dann darf man erkennen, das, was aus großer Entfernung aussieht wie die schlimmste Katastrophe, ist ja in Wirklichkeit der allergrößte Sieg. Hier hat der ewige Gott in Raum und Zeit die Schuld der Menschen getilgt. Und liebe Freunde, hier steht jemand, der davon überzeugt ist, dass das Opfer Jesu so einmalig ist, dass es ausreicht, die Schuld von mehr als 7 Milliarden Menschen auszutilgen. Das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Das soll Gott die Ehre geben. Und weil wir von dem heiligen Gott eine unendliche Schuld haben, kann uns nur ein Ewiger erlösen. Und deswegen sagt Jesus in Johannes 8, 24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Als Jesus in Gethsemane ist, fragt er die Soldaten, die da kommen, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und er sagt, ich bin's. Und das lesen wir nur bei Johannes, Johannes 18, Vers 6. Als er sagt, ich bin's, wichen sie zurück, fielen zu Boden. Die sind nicht auf den Rücken gefallen, die sind so zurückgewichen. Aber warum steht das nur bei Johannes? Jesus wird geschildert als Gott. Und man nennt das in der Theologie eine Theophanie. So hat Gott den Mose berufen in 2. Mose Kapitel 3, Vers 14. Ich bin's, aramäisch Anihu, und traut ihn buchstäblich um. Also nur der ewige Gott kann deine Schuld tilgen. Und Paulus gibt uns im Kolosserbrief einen Blick hinter den Kulissen. Und da heißt es in Kapitel 2, Vers 14, er hat die Satzungen, die wider uns waren und wider uns standen, in den Schuldbrief ans Kreuz geheftet. Jetzt muss ich doch nachschauen. Nicht? Der Vorteil ist, wenn man 75 war, kann man sich darauf ausreden, dass man allmählich vergesslich wird. Kennt ihr den Verfallssatz von Heinz Erhardt? Die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Und ich tröste mich mit Ringelnatz, auch der besessenste Vegetarier möchte nicht gerne ins Gras beißen. Ich weiß, wovon ich rede. Ja? Ich habe einmal bei einem Prediger einen Spruch gesehen, das Alte ist ein schlimmes Haus, sehr viel beginnt zu wanken, dem einen gehen die Haare aus, dem anderen die Gedanken. Mir geht derzeit beides aus, Randbemerkung. Aber gut, jetzt zurück zum erbaulichen Wort Gottes. Getilgt hat er den Schuldbrief, der durch die Satzungen wider uns stand und hat ihn aus der Mitte getan und ans Kreuz geheftet. Nicht an die Kirchentür. Es ist gut, in die Gemeinde zu kommen, aber das rettet nicht unbedingt. Ans Kreuz geheftet. Und er gebraucht Paulus einen Begriff aus der antiken römischen Rechtsprechung. Wenn man zur Zeit Caesars im Gefängnis war, dann hat man den Schuldbrief an die Gefängnistür geheftet und da stand drauf, warum man vor Caesar schuldig war. Und wenn man diese Schuld abgesessen oder bezahlt hatte, hat man die durchgestrichen und ein Wort darüber geschrieben. Tetelestai. Das letzte Wort Jesu vom Kreuz. Bezahlt, getilgt. Und da muss man fragen, liebe Seele, in Anbetracht, es geht hier nicht um irgendwie eine Wohlfühlbotschaft, es geht um Leben oder Tod. Weißt du, dass über dein Leben geschrieben steht, mit dem Blut Jesu bezahlt? Das ist das Allerwichtigste. Und auch weil ich hier Theo Lehmann erwähnt habe, liebe Freunde, es gibt kein Privatleben. Es ist alles registriert. Und als Bild, meine Frau und ich, Ausländer, also nicht Bundesdeutsche, wir konnten vor der Wende als Ausländer viel leichter in die DDR fahren als ein Bundesdeutscher. Unsere besten Freunde immer noch da drüben. Und dann haben wir uns erzählt, nach der Wende haben die Einblick bekommen in ihre Stasi-Akten. Und zwei Dinge haben sie geschlaucht. Erstens, was die Stasi alles wusste. Und wer alle ein Verräter war. Und hier schildert Theo Lehmann, er hat da einen Konfirmanden, der war wie ein Sohn adoptiert. Sie hatten ein absolutes Vertrauensverhältnis zueinander. Und da muss er nach der Wende drauf kommen, da das war der Stasi-Zuträger. Und sein bester Freund war ein gewisser Dieter. Und auch der hat ihn an die Stasi verraten. Der Schlauch. Und wir sagen das nicht von oben herab. Die haben die im Stasi-Gefängnis so misshandelt, dass die einfach eingeknickt sind. Da haben wir im Westen leicht reden. Weiß nicht, wie Alexander Seibel reagiert hätte. Oder diesen Umständen. Kann er sagen, Herr, hab Dank, dass uns das erspart geblieben ist. Und das ist aber nur ein schwaches Abbild, liebe Freunde. Es ist alles registriert. Psalm 94, der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören. Es ist alles aufgezeichnet. Auch die geheimen Blicke von Alexander Seibel, auch was sich hinter den Kulissen abspielt. Und liebe Freunde, wir haben hier eine Generation voll Porno. Man hat in Kanada eine Untersuchung machen wollen, wie wirkt sich Pornografie auf Minderjährige aus, mussten es einstellen, fanden niemanden, der in diesem Alter nicht schon pornografische Filme gesehen hat. Und auch in unseren frommen Kreisen hinter den Kulissen spielen sich Abhängigkeiten ab. Und ich darf das erzählen, auch aus unserer Gemeinde, ein nettes Kerlchen, lächelte immer freundlich. Und was niemand wusste, er war computerspielsüchtig. Und am Sonntagmorgen lächeln in der Gemeinde. Nun, er hat das überwunden und ist jetzt wirklich ein begnadetes Werkzeug geworden. Aber die Versuchungen sind heute groß. Aber ich muss mir auch sagen, es ist alles registriert. Und jetzt das letzte Wort Jesu vom Kreuz bezahlt. Die ganze Schuld getilgt. Und das ist das Allerwichtigste. Weißt du, dass dein Schuldbrief ist zerrissen? Alles andere im Vergleich dazu ist Nebensache. Jesus sagt, wenn dir dein Auge Ärgernis schafft, reiß es aus. Wenn dir Hand Ärgernis schafft, hau sie ab. Besser einäugig und als Krüppel ins ewige Leben, als gesund ins Feuer geworfen. Und ich möchte mit folgender Illustration zusammenfassen. Also nochmals, Matthäus schildert den ersten Schrei, mein Gott, du hast mich verlassen. Dann er schrie abermals laut und verschied. Markus genauso. Das Sündopfer, mein Gott, du hast mich verlassen. Er rief abermals laut und verschied. Lukas, der zweite, schreibt: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und dann dieses entscheidende Wort, Tetelestai, bezahlt. Alle Schuld der Welt ausgetilgt. Und liebe Freunde, ich komme aus einem Land, Österreich, das mal über 90% reformiert war. Und dann begann Ende des 30-jährigen Krieges die Gegenreformation unter Ferdinand II. Und man hat die Gläubigen in zum Teil unglaublich brutalster Form mit Stumpf und Stängel ausgerottet. Grauenhaft, dass sich da abgespielt hat. Und Rom hat bei dem Tridentinischen Konzil, wo es sich gegen die Reformation stellte und 100 Anathema, das heißt, dass er ausgeschlossen und verflucht, losgelassen auf die Protestanten, Reformierten. Und eines dieses Anathema lautete: Verflucht ist, wer das sagt, das sei sich seines Heils gewiss. Es ist eines der antichristlichen Sätze, die jemals gesagt wurden. Rom hat nie widerrufen. Es ist ja unfehlbar, das System. Und das war in Amerika. Da ein gewisser Bill McCarthy, ehemaliger Katholik, macht eine super Arbeit unter Katholiken, und dann hat sich rumgesprochen, da gibt es jemanden, der hält also Vorträge, und da war ein junges katholisches Ehepaar, die den Glauben ernst nahmen. Und liebe Freunde, ihr versteht mich bitte nicht falsch, wenn ich das so deutlich sage: Wir unterscheiden zwischen theologischen und persönlichen Fehlern. Theologisch ist Rom ein falsches System. Persönlich, menschlich sind das oft ganz prächtige Leute. Ich evangelisiere gerne unter Katholiken, weil sie Gottesfurcht haben. Und das ist immer ein Anknüpfungspunkt. Und also ein Ehepaar, und die haben ihren Glauben ernst genommen, aber merken, irgendwas fehlt. Und dann hörten sie von diesem McCarthy, und dann haben sie ihn eingeladen, ihn zu besuchen. Und dann kam er dorthin und da saß nicht ein Ehepaar, da saßen vier Ehepaare. Und dann hatten wir erst Nettigkeiten ausgetauscht und dann kam die Frage, was geschieht nach dem Tod? Und da war die Antwort, das kann kein Mensch wissen. Dann sagte er, geben Sie mir eine Bibel zu dieser Frau, die Lehrerin war, die ihn eingeladen hatte. Lesen Sie 1. Johannes 5, Vers 13. Und er begann die zu lesen, solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr das ewige Leben habt. Er sagte, zeigen Sie mir Ihre Bibel. Schaut ihn an, lesen Sie es noch einmal. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr das ewige Leben habt. Die hat viermal gelesen und hat ein Wort nicht gesehen, damit ihr wisset, eidete im Griechischen. Dahinter steht eine Macht der Verblendung. Und William Busch nannte Heilsgewissheit die Perle des Evangeliums. Das ist die einmaligste Botschaft. Und liebe Freunde, um es jetzt kurz zu machen, es steht im Koran in der 19. Sure, die Verse 69 bis 73, Allah wirft alle Knien in die Hölle müssen brennen und dann wird abgewogen. Auch seine engsten Anhänger werden in die Hölle geschmissen. Und an diesem Vers sind manche Moslems, nun der normale Moslem kennt den Koran so gut wie der normale Deutsche die Bibel, nämlich gar nicht, so erschrocken, dass sie dadurch zu Jesus gefunden haben. Sagt, hier ist jemand, der verspricht mir ewiges Leben. Und der sagt von sich, er kann nicht lügen. Wer an mich glaubt, hat das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, aber gleich stürbe. Es gibt nichts Einmaligeres. Und die Bibel sagt, wenn wir das nicht wissen, machen wir Gott zum Lügner. Da sind wir nicht besonders fromm. Ich komme aus diesem Land, Österreich, Wien, jahrhundertelang das Zentrum der Gegenreformation. Und dann darf ich das noch erzählen und dann muss ich zur Landung ansetzen. Mir erzählte da ein junger Katholik, wirklich prächtiger Mensch, seinen Glauben ernst genommen. Und da erzählte er mir, dann lernte er die jungen Leute von Operation Mobilisation kennen. Und dann sagte er, die sind erlöst. Er kannte an deren ganzen Wesen, die sind erlöst. Die haben das, was ich als Katholik vielleicht irgendwie, aber gar nicht wissen darf. Auch der Papst muss ins Fegefeuer. Und dann sagte er, da habe ich mich niedergekniet und zu Gott gesagt, ich stehe jetzt nicht auf von meinen Knien, bevor ich nicht weiß, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Liebe Freunde, der glaubte an die teure Gnade. Wie Bonhoeffer sagte, die billige Gnade rechtfertigt die Sünde. Du bist Ehebrecher, bist homosexuell, kein Problem. Die teure Gnade, die Gott das Blut seines Sohnes gekostet hat, rechtfertigt den Sünder. Und dann sagte er, ebenfalls unvergesslich für mich, als ich mich von meinen Knien erhob, wusste ich, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Und da möchte ich zurufen, liebe Seele, weißt du das? Hast du Vergebung deiner Schuld? Das ist das Allerwichtigste. Das ist das Proprium. Und lasst mich mit zwei Dingen abschließen. Das eine für mich ein schöner Gedanke. Wenn die Priester und Hohepriester im Alten Testament ihren Dienst taten, konnten die sich nicht setzen. Es gab in der Stiftshütte und dann im Tempel keine Möglichkeit. Da war der Schaubrottisch, da war die Menorah, da war der Räuchhalter. Gab es keinen Stuhl. Und damit war angedeutet, das Werk ist nicht vollendet. Also jetzt ganz offen hier einleuchten, solange ich hier stehe, Klammer auf, ihr Ärmsten, ist man da nicht abgeschlossen. Wenn ich mich setze, Klammer auf, alles erleichtert, vorbei. Und diesen Gedanken greift der Schreiber des Hebräerbriefs auf in Hebräer 10, Vers 11. Luther übersetzt hier nicht ganz korrekt, und ein jeglicher Priester ist eingesetzt. Wörtlich hieß damals, steht. Und jetzt schaut, dass er alle Tage seinen Dienst tue und oftmals die gleichen Opfer bringe, welche doch nimmer können die Sünden wegnehmen. Seht ihr, er steht, selben Opfer, Wiederholung, nicht bezahlt. Und jetzt gehen wir über zu unserem Herrn. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden geopfert, sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Unser Hohepriester sitzt.
Und deswegen darf Alexander Seibel wissen, dass seine Schuld gedeckt ist, weil hier ein anderer alles bezahlt hat. Und liebe Freunde, das ist schon tragisch. Denn nach katholischer Lehre, wenn die Wandlung stattfindet, ich war halb in einem Kloster, und die Glocken läuten und die Transsubstantiation stattfindet, muss Jesus vom Thron Gottes in die Hostie hinein. Rom hat einen anderen Hohepriester, der nicht ewig zur Rechten Gottes sitzt, sondern immer neu geopfert wird. Und diese Wundmale, das ist ein Jesus, der immer noch blutet, der immer noch geopfert wird. Das begann mit Franz von Assisi. Und das ist katholische Irrlehre. Und da ist das Kernstück der Erlösung, das ein für alle Mal Opfer, dieses Tetelestai, es ist vollbracht, ist durchgestrichen. Und der gleiche Gedanke ist Hebräer 1, Vers 3. Er hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden, hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Unser Hohepriester sitzt. Ist ein Schuldbrief getilgt. Alles andere ist Nebensache. Und dann schließe ich ab mit einer Geschichte, hat man mir in Rio de Janeiro erzählt. Da war ein junger Mann, der hieß Alexandre, hat sich bekehrt, und da war so eine Bilderbuchbekehrung. Der ging voran mit dem Herrn, nach einem Jahr schon einen Hauskreis geleitet. Und er hatte eine Freundin, eine gewisse Anna Paula, und der hat er dann von Jesus erzählt. Und der war die gar nicht so glücklich. Ich bin ja auch Christ, ich bin ja auch gläubig, also in Brasilien würde das tatsächlich praktisch noch jeder sagen. Und ihm zuliebe kam sie dann in die Gemeinde mit, und sie hat dann, wenn ich mich richtig entsinne, auch im Chor mitgesungen. Und man kann sich ja so anpassen. Ich habe es ja eingangs auch erzählt, wie es bei mir war. Und in Brasilien gibt es keinen Buffet, da wird untertags gearbeitet und am Abend besucht man die Vorlesungen. Jetzt Rio ist eine sehr gewalttätige Stadt. Frauen werden oft vergewaltigt, ein Menschenleben ist wenig wert. An dem Tag, an dem ich ausflog, wurden, glaube ich, 29 getötet. Es werden Touristen gewarnt, wenn du überfallen wirst, wehre dich ja nicht. Es ist ein Holländer passiert, wurde überfallen, hat sich gewehrt, wurde sofort erschossen. Naja, und eines Abends kommt diese Anna Paula von ihrer Vorlesung zurück und da wird sie überfallen. Hat eine Pistole an ihrer Schläfe, eine Hand greift nach ihrer Bluse und sie erkennt, es ist ihre letzte Stunde. Und da kam eine schreckliche Furcht Gottes über sie und sie erkannte, ich bin verloren. Und da beginnt dieses Menschenkind laut zu beten. Aber nicht, Herr, errette mich aus diesem Überfall, sondern nur mit diesem einen Ziel, in Anbetracht der Ewigkeit und der Unendlichkeit ihrer Schuld, die da sozusagen mit Bleischwere auf sie fiel, laut ihre Schuld und Sünde zu bekennen. Nur mit diesem einen Ziel, dass wenn sie jetzt getötet wird, sie Vergebung hat. Denn das hatte sie mitbekommen, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Und als sie ihre Augen auftat, war niemand mehr da. Und jetzt singt sie im Chor. Und weiß, dass sie Kind Gottes ist. Ich bete noch zum Abschluss. Ach, Herr Jesus, hab Dank für deine große Gnade und Barmherzigkeit, deine Geduld, auch mit mir, da ich eine Zeit lang nur ein Lippenbekenntnis hatte. Und du weißt, wie verbogen unser Herz ist, wie die Bibel sagt, trügerisch über alle Maßen. Hab Dank für den Schatz deines Wortes und dass du diesen ganzen Preis bezahlt hast. Und Herr, ich kenne diese Menschen nicht. Du kennst jeden. Aber diesen einen Wunsch habe ich, dass sie doch wissen dürfen und damit dir die Ehre geben, ich habe Vergebung meiner Schuld. Und diesen Satz auch von ganzem Herzen wiederholen können, wie es heißt in 2. Korinther 5, Vers 1, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, haben wir ein Haus, nicht von Menschenhänden, sondern von Gott gemacht, das ewig ist im Himmel. Amen. Amen. Am liebsten würde ich fragen, liebe Seele, weißt du das? Wir wissen, sagt Paulus, nicht wir hoffen und glauben. Gut, aber ihr habt lang genug gelitten, herzlichen Dank. Ich setze mich, jetzt ist mein Teil abgeschlossen.